Miss Marple räusperte sich und sagte sanft, »Wenn ich Sie richtig verstehe, Sir Henry, ist es nur dieser junge Mr. Templeton, um den Sie sich so viele Sorgen machen?« »In gewissem Sinne ja. Theoretisch sollte es für alle dasselbe sein, aber in der Praxis verhält es sich anders. Denken wir zum Beispiel einmal an Dobbs. Ich mag gegen ihn Verdacht hegen, aber das hat weiter keinen Einfluss auf seinen Beruf. Niemand im Dorf hat je vermutet, dass der Tod des alten Mr. Rosen etwas anderes war als ein Unfall. Gertrude ist ein wenig mehr in Mitleidenschaft gezogen. Greta Rosen wird wahrscheinlich eine andere Einstellung zu ihr haben, aber vielleicht ist das nicht so wichtig für sie. Und Greta Rosen selbst? Na, hier kommen wir zu der eigentlichen Komplikation. Greta ist ein sehr hübsches junges Mädchen und Charles Templeton ein gut aussehender junger Mann. 5 Monate lang waren sie ohne äußere Ablenkung aufeinander angewiesen. Das Unvermeidliche geschah. Sie verliebten sich ineinander. Wenn sie es sich auch noch nicht in Worten eingestanden haben. Dann kam die Katastrophe. Es ist inzwischen 3 Monate her und ein paar Tage, nachdem ich in den Ruhestand getreten war, suchte Greta Rosen mich auf. Sie hatte das Häuschen verkauft, die Angelegenheiten ihres Onkels in Ordnung gebracht und war im Begriff, nach Deutschland zurückzukehren. Sie kam zu mir, obwohl sie wusste, dass ich in den Ruhestand getreten war, denn sie wollte eine ganz persönliche Sache mit mir besprechen. Sie ging zunächst wie die Katze um den heißen Brei, aber schließlich packte sie aus. Was ich eigentlich von dem Brief halte. Sie habe sich schon die schlimmsten Gedanken darüber gemacht. Sie meine diesen Brief mit der deutschen Marke, den Charles zerrissen habe. Ob das wohl in Ordnung sei? Natürlich musste es nicht mysteriös sein, selbstverständlich glaube sie seinen Worten, aber wenn sie doch bloß wüsste, wenn sie es doch mit Bestimmtheit wüsste. Sehen Sie? Dasselbe Gefühl, der Wunsch, ihm Vertrauen zu schenken, aber gleichzeitig der unbestimmte, lauernde Verdacht, der, obwohl resolut zurückgedrängt, doch immer wieder zum Vorschein kommt. Ich sprach ganz offen mit ihr über die Angelegenheit und bat sie, dasselbe zu tun. Ich fragte sie, ob sie sich zueinander hingezogen gefühlt hätten. »Ich glaube wohl«, erwiderte sie. »Oh ja, ich weiß es ganz genau. Wir waren so glücklich.« Jeder Tag verlief in Zufriedenheit. Wir wussten es, beide wussten wir es. Wir hatten keine Eile. Das ganze Leben lag ja vor uns. Eines Tages würde er es mir schon sagen, dass er mich liebte, und ich würde ihm auch meine Liebe gestehen. Aber jetzt ist alles so anders. Eine schwarze Wolke hat sich zwischen uns gedrängt. Wir sind befangen. Wenn wir uns begegnen, wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Vielleicht ergeht es ihm ähnlich wie mir. Vielleicht sagt jeder von uns, wenn ich nur sicher wäre. Deshalb möchte ich Sie, Sir Henry, bitten, mir zu sagen, wer Ihren Onkel auch getötet haben mag, es war nicht Charles Templeton. Sagen Sie es mir bitte, oh, sagen Sie es mir doch bitte. Und verflixt noch mal, rief Sir Henry und schlug heftig mit der Faust auf den Tisch, ich konnte es ihr nicht sagen. Sie werden sich einander immer mehr entfremden, diese beiden, während der Verdacht wie ein Geist zwischen ihnen schwebt, ein Geist, der nicht gebannt werden kann. Mit müdem, grauen Gesicht lehnte er sich in seinen Sessel zurück und schüttelte ein paar Mal verzagt den Kopf. »Und man kann nichts weiter tun, es sei denn«, er richtete sich wieder auf und ein Schmunzeln huschte über sein Gesicht, »es sei denn, Miss Marple kann uns helfen. Wie ist's, Miss Marple?« Ich habe nämlich das Gefühl, als ob der Brief gerade das Gegebene für Sie sei, der mit der kirchlichen Geselligkeit. Erinnert er Sie nicht an jemanden oder an etwas, das die ganze Angelegenheit mit einem Schlag aufklärt? Können Sie nicht 2 hilflosen jungen Menschen zu Ihrem Glück verhelfen? Hinter seiner scherzenden Art verbarg sich ein gewisser Ernst. Er hatte nämlich eine ziemliche Hochachtung vor dem scharfen Verstand der zarten, ein wenig altmodisch wirkenden Miss Marple gewonnen. Mit hoffnungsvollem Ausdruck blickte er zu ihr hinüber. Miss Marple räusperte sich und strich ihr Spitzenfichu glatt. »Er erinnert mich tatsächlich ein wenig an Annie Poultney«, gab sie zu. »Natürlich ist der Brief völlig klar, wenigstens für mich und Mrs. Bantry. Ich meine nicht den Brief von dem geselligen Abend, sondern den anderen. Sie, Sir Henry, der Sie so viel in London leben und kein Gärtner sind, haben es wahrscheinlich nicht bemerkt.
Wie? Fragte Sir Henry. Was habe ich denn nicht bemerkt?
Mrs. Bantry streckte ihre Hand nach einer der beiden Drucksachen aus, schlug den Katalog auf und las voller Eifer daraus vor. Dr. Helmut Spat, reines Lila, eine wunderbar schöne Blüte auf einem ungewöhnlich langen und steifen Stiel. Herrliche Schnittblumen und sehr dekorativ im Garten. Eine neue Art von auffallender Schönheit. Edgar Jackson, schön geformte chrysanthemenartige Blüte von ausgesprochen ziegelroter Farbe. Amos Perry, leuchtend rot, sehr dekorativ. Tringtau, ein leuchtendes Orangerot, auffallende Gartenpflanze und eine sich lange haltende Schnittblume. Honesty, rosa und weiße Schattierungen, seltene und vollendet geformte Blüte. Mrs. Bantry warf den Katalog hin und stieß mit gewaltigem Nachdruck hervor: Dahlien.
Und die Anfangsbuchstaben bilden das Wort Death,
Tod, erklärte Miss Marple.
Aber der Brief war doch an Dr. Rosen selbst gerichtet, wandte Sir Henry ein.
Das war ja gerade das Schlaue daran, erwiderte Miss Marple. Das und die Warnung darin. Was würde Dr. Rosen tun, wenn er einen Brief von einem Unbekannten bekam, der voller Namen steckte, die ihm ebenfalls fremd waren? Ihn natürlich an seinen Sekretär weiterreichen.
Dann war es also doch der...
Oh nein, sagte Miss Marple, nicht der Sekretär. Wenn er es gewesen wäre, hätte er den Brief niemals in ihre Hände geraten lassen. Ebenso wenig hätte er einen an sich gerichteten Brief mit einer deutschen Marke zerstört. Nein, seine Unschuld, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf, strahlt geradezu.
Wer ist es aber dann?
Nun, es ist ziemlich sicher. So sicher, wie überhaupt etwas in dieser Welt sein kann. Es saß noch eine andere Person am Frühstückstisch, die, was unter Umständen ganz natürlich war, ihre Hand nach dem Brief ausstrecken und ihn lesen würde, und damit war die Sache erledigt. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, bekam sie einen Gartenkatalog mit derselben Post.
»Greta Rosen«, sagte Sir Henry langsam vor sich hin, »dann war Ihr Besuch bei mir also...«
»Männer durchschauen so etwas nicht«, erklärte Miss Marple. »Und ich fürchte, sie halten ältere Damen oft für gehässig und boshaft, weil wir einen Blick für diese Dinge haben. Aber so ist das nun einmal. Man weiß leider sehr viel über sein eigenes Geschlecht. Zweifellos hatte sich eine Schranke zwischen ihnen aufgerichtet. Der junge Mann empfand plötzlich eine unerklärliche Abneigung. Er schöpfte rein instinktiv Verdacht und konnte diesen Verdacht nicht verbergen. Und ich nehme wirklich an, dass das Mädchen seinen Besuch bei ihnen aus reiner Bosheit machte. Sie war ja eigentlich frei von Verdacht. Aber sie tat ein Übriges, um ihren Verdacht mit Bestimmtheit auf den armen Mr. Templeton zu lenken. Vor ihrem Besuch war ihr Verdacht gegen den jungen Mann noch gar nicht so ausgeprägt.
»Sie hat aber gar nichts gesagt«, begann Sir Henry.
»Männer«, unterbrach Miss Marple ihn seelenruhig, »durchschauen diese Dinge nicht.«
»Und dieses Mädchen?« Er hielt inne. »Sie begeht einen kaltblütigen Mord und kommt ungestraft davon.«
»Oh nein, Sir Henry«, widersprach Miss Marple, »nicht ungestraft. Weder Sie noch ich glauben das. Denken Sie doch daran, was Sie vorhin gesagt haben. Nein, Greta Rosen wird ihrer Strafe nicht entgehen. Zunächst einmal muss sie sich mit sehr merkwürdigen Menschen eingelassen haben, Erpresser und Terroristen, Gefährten, die nicht gut für sie sind und durch die sie wahrscheinlich zu einem schlechten Ende kommen wird. Aber, wie Sie schon sagten, man darf seine Gedanken nicht an den Schuldigen verschwenden, die Unschuldigen sind wichtiger. Mr. Templeton wird wohl die deutsche Cousine heiraten. Das Zerreißen des Briefes sieht mir ein wenig, nun ja, verdächtig aus, aber in einem anderen Sinne, als wir das Wort den ganzen Abend gebraucht haben. Es ist, als fürchtete er, dass Greta ihn zu sehen bekommen würde. Ja, ich glaube, es muss ein romantisches Verhältnis zwischen ihnen bestanden haben. Und dann ist da ja noch Dobbs.
Wie Sie schon sagten, wird es für ihn nicht so viel ausmachen. Eine Wurst und ein Glas Wein spielen für ihn wohl eine größere Rolle. Aber Gertrude, das ist schon etwas anderes. Die arme alte Gertrude, die mich an Annie Poultney erinnerte. Arme Annie Poultney. 50 Jahre treu gedient und dann verdächtigt, Mrs. Lambs Testament beiseite geschafft zu haben, obgleich nichts bewiesen werden konnte. Es brach dem treuen Geschöpf beinahe das Herz. Und nach ihrem Tod kam dann das Testament zum Vorschein, und zwar in der Geheimschublade der Teebüchse, wohin die alte Miss Lamb es selbst der Sicherheit wegen gelegt hatte. Aber für die arme Annie kam die Entdeckung zu spät. Das beunruhigt mich so sehr bei der armen alten deutschen Frau. Im Alter wird man sehr leicht verbittert. Sie tut mir weitaus mehr leid als Mr. Templeton, der noch jung ist, gut aussieht und bei den Damen einen Stein im Brett zu haben scheint. Sie werden ihr doch schreiben, Sir Henry, nicht wahr? Und ihr sagen, dass ihre Unschuld sich einwandfrei erwiesen hat. Ihr lieber alter Herr tot und sie wahrscheinlich am Grübeln und dazu noch unter der Last des Verdachts ihn. Oh, der Gedanke ist unerträglich. Ich werde ihr schreiben, Miss Marple, versprach Sir Henry und sah sie fragend an. Wissen Sie, ich werde Sie niemals ganz verstehen. Ihre Schlussfolgerungen entsprechen nie meinen Erwartungen. Meine Schlussfolgerungen sind leider sehr begrenzt, sagte Miss Marple bescheiden. Ich komme so selten aus St. Mary Mead heraus. Und doch haben Sie ein, man möchte fast sagen, internationales Geheimnis aufgeklärt, entgegnete Sir Henry. Denn Ihre Lösung ist richtig, davon bin ich überzeugt. Miss Marple errötete. Dann warf sie den Kopf ein wenig in den Nacken. Für die Verhältnisse der damaligen Zeit bin ich, nach meinem Dafürhalten, sehr gut erzogen worden. Meine Schwester und ich hatten eine deutsche Erzieherin, ein Fräulein, ein sehr sentimentales Geschöpf. Sie brachte uns die Blumensprache bei. Eine höchst charmante Wissenschaft, die aber heutzutage in Vergessenheit geraten ist. Eine gelbe Tulpe bedeutet zum Beispiel hoffnungslose Liebe, während eine chinesische Aster besagt, ich sterbe zu deinen Füßen aus Eifersucht. Dieser Brief ist mit Georgina unterzeichnet und das bedeutet im Deutschen so viel wie Dahlie. Dadurch wurde das Ganze völlig klar. Ich wollte, ich könnte mich an die Bedeutung der Dahlia erinnern, aber leider komme ich nicht darauf. Mein Gedächtnis lässt nach.
Auf jeden Fall bedeutet das Wort nicht Tod.
Allerdings nicht. Grässlich, nicht wahr? Es gibt doch sehr viel Trauriges in der Welt.
Das stimmt, pflichtete Mrs. Bantry ihr seufzend bei.
Man kann von Glück sagen, dass man Blumen und Freunde hat.
Uns nennt sie an zweiter Stelle, wie Sie bemerken, warf Dr. Lloyd ein.
Ein Mann schickt mir jeden Abend purpurfarbene Orchideen ins Theater, erwähnte Jane träumerisch. Ich erwarte Ihre Gunst, bedeutet das, erklärte Miss Marple lebhaft.
Sir Henry bekam einen merkwürdigen Hustenreiz und wandte den Kopf ab.
Plötzlich rief Miss Marple, oh, es ist mir wieder eingefallen, Dahlia bedeutet Verrat und falsche Angaben.
»Wunderbar«, sagte Sir Henry, »einfach wunderbar.« Und er seufzte.